Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Mirjam Zaroff. Sie leitet das Münchner NS-Dokumentationszentrum. Hallo Mirjam, herzlich willkommen.
Hallo Frieda.
Für alle, die dich noch nicht kennen, erkläre ich jetzt mal ein bisschen, wer du bist. Und wenn es dabei Fehler gibt, dann unterbreche ich mich gerne direkt. Du bist uns, nehme ich an, zugeschaltet aus München, wo du lebst und arbeitest.
Genau.
Und nicht nur leitest du da das NS-Dokumentationszentrum, du bist auch Dozentin an der LMU München und lehrst dort in der Fakultät Geschichte. Und was sich wahrscheinlich am meisten mit so einem Literaturpodcast verbindet, du bist Autorin und Herausgeberin. 2023 erschien dein Buch Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Und 2024, also dieses Jahr, ist Trotzdem Sprechen erschienen, ein Essayband, den du mit herausgegeben hast und wo du auch einen der Beiträge beigesteuert hast. Du beschäftigst dich also sehr viel mit Erinnerungskultur, mit jüdischer Geschichte und auch mit jüdischer Gegenwart. Habe ich das so gut zusammengefasst?
Super, sehr gut.
In dem Buch Trotzdem Sprechen, über das wir ein bisschen sprechen wollen, kommen verschiedene Perspektiven zum Israel-Palästina-Konflikt zu Wort. Und du schreibst in deinem Essay darin von einem Raum, und da steht einer warmen Hülle, weil Menschen darin sich wünschen, trotz allem gemeinsam weiterzudenken und füreinander da zu sein, gerade jetzt. Sollte das Buch diesen Raum schaffen? War das der Ansatz?
Ja, das war eigentlich genau der Ansatz, den wir hatten. Das Buch ging hervor aus einem Text, den Lena Gorelick geschrieben hat, kurz nach dem 7. Oktober, aus dieser großen Irritation über das, was passiert ist an diesem Tag, und daneben auch darüber, wie dann in Deutschland damit umgegangen wurde, eben einerseits eben ein unglaublich schnell wachsender Antisemitismus und gleichzeitig aber auch so eine Zuspitzung von Positionen und diesen vielen Fragen, die aus dieser ungelösten Situation entstanden sind. Lena hatte in diesem Text auch über den 8. Oktober, also über die Landtagswahlen in Bayern gesprochen und über den Rechtsruck, der in ihr dann eine weitere Sorge ausgelöst hat. Auf diesen Text hin ist dann Miriam Schellbach auf sie zugegangen und hat gesagt, könnten wir nicht ein Essayband gemeinsam herausgegeben? Und dann sind die beiden auf mich zugekommen und dann haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, mit wem man jetzt ins Gespräch gerne kommen würde, und welche Räume jetzt notwendig sind. Und dieses Buch ist eigentlich so ein bisschen steht für den physischen Raum. Und es ist ja auch ein Buch, ist ja ein Objekt. Da entsteht tatsächlich auch ein Raum. Und was sehr spannend war, ist, dass die Autorinnen und Autoren sich bereit erklärt haben, mitzumachen, obwohl sie nicht genau wussten, wer noch in diesem Raum sein würde. Was ja bei dieser Thematik nicht so ganz einfach ist. Es gab Leute, die auch nicht mitmachen wollten, einfach weil sie gesagt haben, ich kann nicht schreiben oder ich möchte mich nicht öffentlich äußern. Ich weiß gar nicht, was jetzt zu sagen. Aber es gab eben auch viele, die sofort gesagt haben, ja, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt möchte, etwas schreiben. Und daraus entstanden sind eben viele sehr persönliche Texte. Also die meisten von denen sind sehr persönlich, die aus einer sehr ungelösten Situation herausschreiben. Also das Buch bietet sozusagen keine konkreten Perspektiven an, sondern es geht wirklich um diese Frage, können wir jetzt eigentlich weiter sprechen und unter welchen Bedingungen?
Ich finde es spannend, dass das Buch Trotzdem Sprechen heißt, obwohl ja im Grunde niemand miteinander spricht. Es sind sehr viele unterschiedliche Positionen in dem Buch. Wo ich auch spannend finde, wie ihr quasi die Auswahl getroffen habt, hast du es ja gerade schon kurz angedeutet. Aber im Grunde schreibt ja jeder so ein bisschen für sich, und Schreiben ist da ja auch oft als Akt der Überwindung oder des, wie gehe ich jetzt damit um, des Handelns. Die Situation wird verarbeitet durch das Schreiben, vielleicht so rum, aber im Grunde spricht ja niemand miteinander. Warum heißt es denn trotzdem sprechen?
Also es stimmt nicht ganz. Es gibt ja ein Gespräch am Ende des Buches, gibt es ja ein Gespräch zwischen eben unterschiedlichen Protagonistinnen, das per Zoom stattfinden musste, weil, obwohl wir versucht haben, alle irgendwie in einen Raum zu bekommen oder in eine Stadt, das dann so kurzfristig nicht möglich war. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Texte ja auch aus so einer gewissen Isolation heraus oder diesem Gefühl, jetzt gar nicht so viele Gesprächspartnerinnen zu haben, entstanden sind und dass in manchen dieser Texten also über Gespräche berichtet wird oder über einen Austausch oder über Räume. In anderen ist es aber auch nur über Träume. Also zum Beispiel Mariam Sarah spricht über ihre oder erzählt von ihren Träumen. Das heißt, es sind sehr, sehr unterschiedliche, ja, also es geht um sehr unterschiedliche Formen, oder Versuche, zu einer Form von Kommunikation wiederzukommen. Und eben auch, wenn es nur um das Erzählen der eigenen Träume geht. Und letztlich dann natürlich auch den Wunsch, dass aus dieser Erzählform heraus dann Gespräche entstehen. Und das war eigentlich ganz interessant zu beobachten, dass abgesehen von den klassischen Buchpräsentationen es jetzt schon mehrere Veranstaltungen gab, die entweder tatsächlich auch diesen Titel Trotzdem Sprechen haben, also die sich da sozusagen so ein bisschen dran bedienen, das Klauen, also jetzt mal so unter Anführungszeichen, oder dann sagen Trotzdem Zuhören. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollten oder gehofft hatten. Also das ist so ein, ja, so ein Akt, so ein Einüben von erstmal sprechen, dann aber eben auch zuhören und miteinander ins Gespräch kommen. Also so ein bisschen vorlebt oder vordenkt und dann machen unterschiedliche Leute auf ihre Art und Weise mit.
Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet und du hast es am Anfang auch gesagt, dass einige auch gesagt haben, ich kann gerade nicht schreiben, ich kann mich da gerade nicht mit auseinandersetzen oder auch was zu Papier bringen. Ist ja viel Thema in den einzelnen Essays, dass es um das Schreiben, um Ringen, um Worte und das wird immer wieder Thema. Und du, ja, ich finde es, glaube ich, spannend, du beschäftigst dich ja viel mit Erinnerungskultur und auch viel mit, wie werden Sachen zum Ausdruck gebracht. In so Zeiten, wo es so um Angriff und um Krisen geht, ist da das Schreiben wichtiger? Wird es mehr, wird es weniger? Wandelt sich das in seiner Bedeutung?
Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil also normalerweise oder üblicherweise, wenn es zu einer Form von Gewalt kommt, wenn es zu Kriegen kommt, wenn es zu sehr schlimmen Erfahrungen kommt, die eine ganze Gesellschaft betreffen, die einzelne Gruppen, einzelne Minderheiten betreffen, ist es ein sehr langer Prozess, bis es überhaupt zu einer Form des Sprechens kommt. Also das hat in unterschiedlichen Kontexten einfach immer Zeit in Anspruch genommen. Und es ist ein schwieriger Prozess, weil man braucht ja erstmal wieder so eine Form von gesellschaftlichem Vertrag, wo man überhaupt einander wieder vertraut und miteinander spricht. Nun sind wir jetzt nicht Zentrum des Konfliktes, um den es hier geht, und des Krieges, aber viele Leute sind direkt betroffen über ihre Familien, über Freunde, und sind eben in diese Frage eingebunden, wie können wir denn jetzt eigentlich überhaupt mit dieser Gewalt umgehen, mit den Ängsten umgehen, mit der Unsicherheit umgehen. Und das Schreiben ist jetzt erinnerungskulturell, also das Schreiben und Erzählen ist ein unglaublich wichtiger Prozess, weil es darum geht, Sinnzusammenhänge herzustellen oder eben auch zu sagen, dass es eigentlich keine gibt, dass es eben ein Problem gibt, dass es um Fragmentierung geht, dass es nicht um Kontinuitäten geht, sondern um Brüche und die zu äußern. Aber aus diesem Schreiben und dem Erzählen entsteht eine Form von Geschichte, von Geschichten über einen Moment, der vielleicht erstmal nicht erzählbar scheint. Und deswegen finde ich das so eine ganz wichtige Praxis, mit der man wahnsinnig viel machen kann.
Jetzt, um auf die Frage, die ich gerade schon angedeutet habe, zurückzukommen, wie seid ihr da rangegangen? Wen habt ihr gefragt? Wie seid ihr da? Habt ihr da eine Auswahl getroffen? Habt ihr auch bewusst Menschen nicht gefragt? Wie ist das vonstatten gegangen?
Also es war klar, dass wir kein klassisches Debattenbuch zusammenstellen wollten. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf Leute zugegangen, von denen wir wussten, die würden jetzt extrem zuspitzen, die würden jetzt sehr stark sozusagen auf den Konflikt hinschreiben. Oder eben auch Menschen, von denen man jetzt oder von denen wir dachten, dass sie sich auch nicht wohlfühlen würden dabei. Also jetzt jemand zu überreden und zu sagen, schreib bitte für so ein Buch oder schreiben Sie bitte für so ein Buch, wo man weiß, das geht gar nicht. Es gibt Menschen, die dann auch so betroffen sind, dass klar war, dass sie das nicht machen würden. Und da haben wir versucht, so ein bisschen sensibel zu überlegen, wer würde da gut passen. Wer würde sich auch wohlfühlen in einem Raum mit anderen Menschen? Und es gibt da aber natürlich auch Texte, die sich sehr von den anderen unterscheiden und die auch durchaus auch Positionen formulieren, wo wir jetzt auch als Herausgeberinnen nicht bei allem sagen würden, da stehen wir dahinter, sondern das sind jetzt Positionen, die dort vertreten werden, die von einer Person vertreten werden, die ein Blick ist, der sehr subjektiv ist, den man aber in der Form von demokratischem Dissens auch aushalten kann. Es war klar, dass wir natürlich nicht etwas, was also eine Form von Aggression oder Hass, die da formuliert werden, die ja auch formuliert werden könnte und die sehr häufig formuliert wurde in diesem ganzen Kontext und in diesen Monaten, das war natürlich klar, da gibt's Limits, ne? Aber eben auch, ja, sehr subjektive Blicke, das war klar, das müssen wir auch aushalten, das gehört dazu. Es gab aber auch Menschen, die wir gefragt haben, also das erwähnen wir im Vorwort, es gab einen palästinensischen Autor, der erst zugesagt hat, einen Text zu schreiben, dann hat er den Text zurückgezogen, dann haben wir ihn gebeten, diesen Brief der Absage, den er an uns geschickt hat, abdrucken zu dürfen. Wollte er erst und dann wollte er es doch nicht. Dann haben wir aus diesem Brief einen Satz zitiert. Also das war auch ein komplexer Prozess und wo auch klar war, wir müssen das auch, also das gehört da eben auch dazu. Auch, dass jemand dann sagt, nee, das will ich jetzt nicht machen.
Habt ihr Texte zurückbekommen, wo ihr schlucken musstet und euch dann doch dagegen entschieden habt, die zu veröffentlichen? Oder seid ihr nochmal rübergegangen und habt, also gab es eine Art von Redigation?
Es gab eine Art von Redaktion, klar. Also es war jetzt nicht so, dass es Texte gab, wo wir gesagt haben, nee, das geht nicht. Es gab Diskussionen mit Autorinnen, wo wir überlegt haben, ist das jetzt die richtige Formulierung, kann man das so sagen? Und in manchen Fällen haben die uns zugestimmt, in anderen nicht. Und so sind eben auch Sätze entstanden, wo also wir gesagt haben oder eben auch wir auch nicht immer im Konsens waren und gesagt haben, ja, das ist gut. Und dann hat vielleicht also eine von uns gesagt, ja, das finde ich eigentlich nicht so gut, aber es ist auch okay, wenn es da steht. Aber es gab immer auch einen Diskussionsprozess mit Autorinnen, wo wir dann einfach auch Vorschläge gemacht haben. Also nicht Vorgaben, sondern Vorschläge und einfach es uns wichtig war zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass man permanent Konsens herstellt, sondern dass es um einen respektvollen Dialog geht oder um ein respektvolles Gespräch, wo klar ist, also die Sorgen und die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite oder der dritten Seite müssen auch respektiert werden.
Wir führen das Gespräch ja auch, weil vor ein paar Wochen in Bremen die Globale stattgefunden hat. Das ist ein Festival für grenzüberschreitende Literatur. Und das Thema der Globalen war auch die Perspektive wechseln. Du hast gerade am Anfang angedeutet, ich habe es nicht richtig verstanden, Perspektivwechsel war es nicht so wirklich. Hast du das gesagt oder habe ich es falsch verstanden? Oder sind es einfach nur verschiedene Positionen? Ich wollte im Grunde fragen, warum ist Perspektivwechsel denn wichtig? Also warum ist es wichtig, mal die Perspektive zu wechseln oder muss man es überhaupt?
Also ich weiß nicht, ob in der Situation jetzt gerade, die Texte sind ja alle unmittelbar in der Zeit nach dem 7. Oktober und dem beginnenden Krieg entstanden. Und für viele der Autorinnen war die persönliche Betroffenheit, die Bedrückung, die auch zum Teil eben auch einfach Angst und Sorge um sich selber, die eigene Familie, um Menschen, die man liebt und Angst hat zu verlieren, so präsent und so groß, dass klar war, wir können jetzt keinen Perspektivwechsel verlangen oder erwarten oder sagen, so jetzt bitte sieh doch mal, schau auf die andere Seite, sondern es war auch okay zu sagen, diese Texte können auch ganz radikal subjektiv sein. Gerade eben, wenn es eine persönliche Betroffenheit gibt. Aber es ist natürlich auch spannend, wenn es dann eben Texte gibt, die sich also jetzt empathisch auch mit der anderen Seite beschäftigen und durchaus drüber nachdenken. Aber ich glaube halt, in Momenten einer großen Verletzung ist Empathie sehr schwierig. Und die ist dann vor allem gegeben oder sollte da gegeben sein, jetzt vielleicht von Personen, die nicht so unmittelbar persönlich betroffen sind. Und aus diesem Wunsch ist ja auch dieses Buch entstanden, nämlich auch nochmal zu fragen, welche Mehrheitsgesellschaft gibt es hier oder deutsche Gesellschaft, wo vielleicht Menschen nicht unmittelbar betroffen sind, aber trotzdem eben zu sehr extremen Positionierungen neigen. Warum ist das denn so, dass sich jetzt alle irgendwie auf eine Seite schlagen und unfähig sind zu sehen, dass es also auf beiden Seiten auf unterschiedliche Weise extremes Leid und extremes Entsetzen und extremen Schmerz gibt. Das war natürlich, stand immer im Hintergrund. Also diese Frage, warum ist das jetzt gerade so schwierig und was ist da so schwierig?
Ich fand es total spannend, weil beim Lesen des Buches habe ich persönlich nochmal gedacht, es ist gar nicht so schwierig. Wenn man sich das durchliest und die verschiedenen Perspektiven durchliest, dann ist der Konflikt gar nicht so schwierig. Und es ist gar nicht so schwierig zu sagen, es ist das und das ist unmenschlich und das geht nicht und das ist Gewalt und dies geht zu weit und da müssen aber auch, also es ist, ja, ich fand es total spannend, weil genau als Person, die nicht persönlich betroffen ist, dieses Buch liest, habe ich aber diesen Perspektivwechsel gut hinbekommen. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann
ja, verstehe ich. Ja. Aber das ist super interessant, das zu hören, weil das natürlich, also es ist natürlich toll, wenn das irgendwo auch funktioniert und wenn es auch möglich ist, da so als Leserin die Seiten so ein bisschen zu wechseln und unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen.
Also ich hatte mit Perspektivwechsel gar nicht gedacht, dass die AutorInnen oder Menschen, die betroffen sind, es hinkriegen müssen, die Perspektive zu wechseln. Sondern als Mensch, der sich damit dem Thema auseinandersetzen will, der keinen persönlichen Bezug hat, ist es, glaube ich, wichtig, mehrere Perspektiven sich anzuhören oder diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in der deutschen Mehrheitsgesellschaft öfter nicht so gemacht wird, obwohl das gar nicht so schwer wäre, weil diese persönliche Betroffenheit gar nicht vorhanden ist.
Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Frage, weil das, was nach dem 7. oder am 7. Oktober und mit dem 7. Oktober und den Wochen danach passiert ist, ist ja bei vielen Menschen eine Form von Retraumatisierung. Also gerade eben zweite, dritte Generation Holocaust-Überlebende, egal jetzt, ob jetzt in Deutschland oder in Israel, eine ganz existenzielle Angst, die dann aufgebrochen ist und vieles aufgemacht hat. Auf eine andere Art und Weise ist es natürlich bei Palästinenserinnen, die in Deutschland leben, genauso passiert, zu sagen, also da wird auch eine ganz große Angst wieder aufgemacht, da ist ein neuer Krieg ausgebrochen, wieder ist die Zukunft ungewiss, man hat vielleicht keinen Kontakt zur Familie, was passiert jetzt? Und dann hatte der Krieg ja sehr schnell auch viele zivile Opfer. Also das als so eine Form von Retraumatisierung und dann gleichzeitig aber auch so eine große Unsicherheit. Es gab ja dann auch dieses Gefühl, dass jetzt auch Musliminnen, die in Deutschland leben, sofort sich positionieren sollten, auch wenn sie gar keinen Bezug zu der Region haben. Auch da so eine große Unsicherheit. Das heißt, es gab plötzlich so viele Gruppen, die auf eine unterschiedliche Art und Weise sich retraumatisiert fühlten, die sich verunsichert fühlten, die existenzielle Ängste hatten und eine öffentliche Diskussion, die das nicht aufnehmen konnte, weil man sich eben gewünscht hätte, dass man einerseits eingeht auf also jetzt eine Solidarität mit Jüdinnen und Juden, Also ein Wahrnehmen dieses wachsenden und sehr schnell wachsenden Antisemitismus, aber eben gleichzeitig auch alle anderen betroffenen Gruppen. Und das schien so unglaublich schwierig. Und es hat dann bei einer Buchpräsentation hat eine Frau dann zu mir gesagt, ja, vielleicht gab es auch auf deutscher Seite eine Form von Retraumatisierung. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie gemeint hat, aber ich glaube, es ging so um diese Frage einer, ja, wir sind ja eigentlich verantwortlich für diesen Konflikt. Und das ist natürlich, steckt natürlich auch im Herz dieser Debatte für Deutschland. Das ist ganz klar, dass Deutschland hier eine Verantwortung hat. Und auch eine große Rolle spielt, auch ein wichtiger Gesprächspartner ist für unterschiedliche Gruppen in Israel und Palästina. Und das ist natürlich eine super komplizierte Gemengelage. Also da ist es dann doch wieder einfach auch ein schwieriger, also das ist, glaube ich, so war für uns der Punkt, wo wir angefangen haben zu sagen, ja, es ist schon einfach sehr kompliziert.
Ja, es ist ja jetzt über ein Jahr her, und das Buch ist jetzt auch schon eine Weile draußen. Wie waren denn die Reaktionen und hat sich das nochmal geändert?
Ich war jetzt eigentlich erst bei einer Buchpräsentation dabei, weil dadurch, dass es eine große Gruppe von Autorinnen gibt und drei Herausgeberinnen, teilen wir das auf. Und ich habe aber bei unterschiedlichen Kontexten, auch wenn ich Lesungen zu meinem Buch hatte, lag dann auch trotzdem sprechend da. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Menschen das Buch so sehr nah bei sich halten. Also es gibt viele, die erzählen, dass es für sie eine sehr, sehr wichtige Leseerfahrung war. Also die Reaktionen waren jetzt eigentlich fast alle so, dass, also einerseits positiv, klar, aber eben auch zu sagen, das ist ein Buch, das mir jetzt weitergeholfen hat, auf so einer persönlichen Ebene. Oder das war irgendwie, hat einfach gut getan, das zu lesen. So. Weil eben, wie gesagt, es gibt jetzt keine Lösungen, es sind ja nur so Momentaufnahmen, ne? Und man kommt da jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber es spricht halt so ein bisschen darüber, so, ja, so kann man sich jetzt auch fühlen. Das ist jetzt auch okay, sich so zu fühlen und auch gar nichts lösen zu müssen, weder für sich noch in dieser öffentlichen Debatte. Da beschreiben viele LeserInnen, dass es für sie sehr wichtig ist. Und es ist natürlich eben auch gerade in diesen Kontexten einer diversen Gesellschaft sehr wichtig, wo jetzt, glaube ich, eigentlich am ehesten diese Räume aufgemacht werden, die so bisschen safer spaces, bisschen braver spaces sind, wo man miteinander spricht, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo Menschen sehr reflektiert sind. Also ich glaube, das ist, was tatsächlich für viele, und das beschreiben ja auch einige der Autorinnen, für viele schwierig ist, ist, dass es eben auch Räume gibt oder Teile der Gesellschaft, wo das Thema überhaupt keine Rolle spielt, wo das gar nicht gesehen wird, wo die eigene Sorge nicht gesehen wird, wo überhaupt nicht verstanden wird, warum das als komplex oder kompliziert oder als wichtig wahrgenommen wird und wo gar keine Diskussion stattfindet.
Genau daran anknüpfend, das ist jetzt eine große Frage, vielleicht ist das auch zu groß, aber das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind diese vielen Menschen, die das nicht als Thema erkennen, die Antisemitismus nicht als Thema erkennen, die antimuslimischen Hass nicht als Thema erkennen. Wie kann das Thema denn noch mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken? Also solche Bücher sind natürlich ein Anfang, in der Hoffnung, dass viele sie lesen. Aber was kann man noch machen?
Also das, was in dem Buch immer wieder vorkommt, ist diese Frage, wie geht es dir? Also dieses einfach erstmal wahrnehmen, jemand anderer hat vielleicht eine andere Realität. Und erlebt den Alltag jetzt anders, als ich das tue. Und dann ist natürlich, glaube ich, das, was wirklich wichtig ist, ist darüber zu sprechen, dass eine Zivilgesellschaft Verantwortung hat. Also dass die Bekämpfung von Antisemitismus, von antimuslimischem Rassismus, von all diesen Zuspitzungen, die jetzt auch gerade in diesem Konflikt durch den Konflikt nochmal entstanden sind, dass es nicht hilft, einfach nur zu sagen, da wird etwas verboten oder da wollen wir nicht, dass etwas passiert, Klar, es gibt immer Grenzen, aber dann zu sagen, wir brauchen jetzt eine Zivilgesellschaft, die auch Verantwortung übernimmt, die jetzt sagt, Moment mal, das Thema Antisemitismus betrifft uns alle und das heißt, unsere Demokratie scheitert da gerade. Also wenn sich Menschen da nicht sicher fühlen, wenn zum Beispiel jetzt eben Menschen, nur weil sie Muslime sind, plötzlich in eine Verantwortung genommen werden, ihnen aber gleichzeitig keine Möglichkeit gegeben wird oder nicht angeboten wird, zu sagen, ja, also da können wir mal sprechen oder da kannst du dich äußern oder deine Sorgen artikulieren, dann funktioniert das nicht. Und ohne Zweifel müssen wir auch in dieser Frage, wo ist jetzt der Antisemitismus, was tut sich da jetzt gerade in Deutschland, in unterschiedlichste Communities gehen. Und es gibt ein Antisemitismusproblem bei vielen Muslimen und es gibt aber auch ein Rassismusproblem in der ganzen Gesellschaft. Ne? Also dieses Antisemitismusproblem ist in der ganzen Gesellschaft und auch das Rassismusproblem ist in der ganzen Gesellschaft. Und darauf einzugehen, damit umzugehen, in Bildungs- und Kulturformaten, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn eine Debatte so zugespitzt und polarisiert geführt wird, gibt es immer die Gefahr, dass plötzlich keiner mehr was dazu macht. Ne? Also sowohl in Bildungs- als auch in Kulturkontexten dann einfach das Thema möglichst gemieden wird. Und das wäre schlimm, weil dann, glaube ich, fühlt man sich wirklich alleingelassen in einer betroffenen Rolle.
Jetzt gehen wir so mit so einem negativen Konnotation aus diesem Gespräch heraus. Aber vielleicht können wir ja wirklich das, was schon gesagt wurde, nochmal wiederholen. Und zwar, dass es deshalb wichtig ist, dass es solche Projekte braucht wie dieses Buch. Dass es solche Projekte braucht, wo man mit Menschen erreicht, wo es versucht wird, also unterschiedliche Positionen auszuhalten, reflektiert damit umgegangen wird und mal dahinter geschaut wird und nicht nur emotionalisiert wird. Danke, Mirjam, für das Gespräch und danke natürlich auch alle lieben ZuhörerInnen für eure Interesse und eure Zeit. Auf Wiederhören, würde ich sagen.
Vielen herzlichen Dank.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.